So, herzlich willkommen zu Teil 2. Herzlich willkommen zur Schlacht. Die Gemeinde in der geistlichen Auseinandersetzung. Was viele nicht verstehen, nicht wahrhaben wollen oder auch zum Teil gar nicht gehört haben, von dem Moment an, wo wir Kind Gottes geworden sind, sind wir, ohne dass wir darum noch gefragt wurden, in eine Schlacht gestellt. Und eine Gemeinde, so sehr sie Familie sein soll, so sehr sie gekennzeichnet sein soll von Frieden und von Harmonie und konstruktiven, hilfreichen, auferbauenden Beziehungen untereinander, eine Gemeinde ist auch eine Armee. Sie ist im Krieg. Sie ist in einem Krieg. Und es ist ein Krieg von Wahrheit gegen Lüge. Und es ist ein Krieg von Demut gegen Stolz. Und ein Krieg von Liebe gegen Unbarmherzigkeit. Und viele andere Gegensätze können wir da auch noch nennen. Die Mächte der Finsternis sind real, das war gestern der Einstieg. Und ich möchte, dass wir heute da weitergehen und dass wir verstehen einfach, was das bedeutet, dass wir in diese Schlacht hineingeworfen sind und worum es in dieser Schlacht geht. Die Mächte der Finsternis haben ein Ziel, Menschen zu quälen, Menschen zu verblenden, dass sie verloren gehen, dass sie das Licht der Wahrheit nicht sehen. Und die Gemeinde hat die Aufgabe zu kämpfen, damit das Licht durchbricht. Gestern hatten wir 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt, Satan, der Gott dieser Welt, hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie nicht das Licht, den Lichtglanz, den Lichtschein des Evangeliums sehen. Und Kinder Gottes sind Gesalbte, sind Bevollmächtigte, sind ausgestattet vom Herrn, um das jetzt zu Ende zu bringen, was grundsätzlich der Herr am Kreuz getan hat, wo er die Mächte der Finsternis entwaffnet hat und zur Schau gestellt hat. Und wir sollen jetzt diesen Sieg Jesu durchsetzen, an jedem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Lass uns einmal hören, was Paulus zu sagen hat über seinen Dienst. Und ganz sicherlich hat er das nicht von sich gesagt, weil er ein Apostel war, sondern er beschreibt es, den Auftrag, den Kinder Gottes, Kinder des Lichts einfach haben. In Apostelgeschichte 26, dort erzählt er von der Begegnung mit dem Herrn und wie er von einem Saulus zu einem Paulus wurde. Und der Herr sagte zu ihm, Apostelgeschichte 26, Vers 17, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Paulus weiß, dass er Vollmacht hat und dass er gesandt ist, um den Blinden, und das sind die, die der Teufel blind gemacht hat, geistlich blind gemacht hat, um den Blinden die Augen aufzutun. Das heißt also, der Herr gibt Vollmacht, die Werke des Teufels zu zerstören. Der Teufel macht blind und wir öffnen blinde Augen. Das ganze Evangelium geht um Blinden, wird die Augen geöffnet. Darum geht das Evangelium. Geistlich Blinde. Etwas Interessantes ist noch vor seiner Aktion, die blinden Augen zu öffnen. Das ist auch ganz interessant. Und der Herr sagt hier, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Erst wird er herausgenommen und dann wird er zu denselben gesandt, aus denen er herausgenommen wurde. Die Gemeinde ist die Ekklesia, die herausgerufene, heraus aus was? Heraus aus dem System dieser Welt, das unter der Herrschaft des Teufels steht. Und wenn wir an der Hand des Heiligen Geistes bleiben und wenn der Heilige Geist das Wort nehmen kann und darf uns die Augen auftun, dann werden wir in den kommenden Monaten und Jahren, wir werden viele Dinge entdecken, die wir bis jetzt akzeptieren, die aber mit Welt zu tun haben und die mit Reich Gottes nichts zu tun haben. Und je mehr wir uns absondern, innerlich trennen von falschen Abhängigkeiten, umso mehr wird unsere Vollmacht zunehmen. Wir haben nicht Vollmacht, in ein System einzugreifen, mit dem wir noch verheiratet sind, mit dem wir noch kooperieren, mit dem wir noch verbunden sind. Wir brauchen ein klares Verständnis, was Vollmacht ist. Vollmacht kommt nicht zustande, wenn wir geleitet werden vom Geist dieser Welt. Es kann keine Vollmacht zustande kommen. Und die Kraft des Herrn, Blinden die Augen aufzutun, wird kommen, wenn die Gemeinde sich heiligt, wenn sie sich absondert, wenn sie sich herauslösen lässt aus dem System dieser Welt. Und Gott muss uns die Augen auftun, wo in unserem eigenen Leben und in unserem Gemeindeleben Menschenweisheit regiert statt Gottes Weisheit. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und er wird uns helfen. So, die Gemeinde ist unter der Führung des Herrn unterwegs, das Reich Gottes auszubreiten und das Reich der Finsternis in die Defensive zu bringen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Jesus sagt, das Evangelium des Reiches wird verkündigt werden, alle Nationen. Und dann wird das Ende kommen. Alle Nationen bis an die Enden der Erde, alle werden das Evangelium des Reiches hören. Und dann wird das Ende kommen. Vorher wird es nicht kommen. Es wird dann kommen, wenn alle Nationen das Evangelium verkündigt ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir beten für unerreichte Völker und dass wir uns leiten lassen. Wo sollen wir engagieren uns? Wo sollen wir unsere Gelder hingeben? Wo sollen unsere Gebete hingehen? Also ich glaube, wenn ein nichtchristlicher Unternehmensberater anschauen würde, was die Christen so tun, er würde ganz schnell ihnen erklären, ihr packt die Sache vollkommen verkehrt an. Er würde fragen, was sind eure Ziele? Ja, unsere Ziele sind, die Wiederkunft des Herrn zu beschleunigen. Unsere Ziele sind, das Evangelium allen Nationen zu verkündigen. Und ein nichtgläubiger Betriebsberater würde sagen, und warum steckt ihr dann 98% eurer Ressourcen in die Evangelisation von Nationen, die schon erreicht sind? Warum tut ihr da nicht 2% hin und 98% zu den Unerreichten? Dann werdet ihr ganz schnell euer Ziel erreichen. Aber wir fragen ja nicht ungläubige Betriebsberater. Das wäre ja ungeistlich. Aber manchmal die Kinder der Welt haben mehr Verstand als wir selber. Wir sind so in unserer Routine und wir tun Dinge und wir fragen gar nicht, was will eigentlich Gott? Ist das der Wille Gottes? Macht das wirklich Sinn? Ist das in Übereinstimmung mit dem, was wir finden in seinen Anweisungen? Stimmt das überein? Benehmen wir uns wirklich in unserem Verhalten so, wie solche, denen man das abnehmen kann, dass sie dieses Buch glauben? Solche Fragen müssen wir uns stellen. Der Heilige Geist möchte uns solche Fragen stellen. Wenn das Evangelium des Reiches allen Nationen bis an das Ende der Welt verkündigt wird, dann wird das Ende kommen. Und das Ende, das wir ersehnen, ist eigentlich der Anfang. Ja, ist ja nicht das Ende, sondern es ist nur das Ende dieses Zeitalters. Es ist das Ende der Herrschaft des Teufels und der Mächte der Finsternis über diesen Planeten. Das Ende dieses Zeitalters ist der Anfang des wirklichen Lebens. Es ist das Reich Gottes, was sich Bahn gebrochen hat. Und dafür kämpfen wir. Wir brauchen im Alltag, da wo du im Alltag stehst, an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, wir brauchen eine Vision vom Reiche Gottes. Es ist so wichtig, dass wir nicht irgendwie 5 Tage in allen möglichen Dingen beschäftigt sind und dann, ah ja, da gibt's dann noch die Gemeinde, okay, da ist der Mittwoch, da müssen wir dann hingehen, oder der Sonntag, okay, da sollen wir dann auch wieder da sein. Ja, und das sind so zwei Welten, die miteinander nichts zu tun haben. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Da, wo wir sind, wo Gott uns hingestellt hat. Und ich möchte, dass wir verstehen, weil wir mit dem, was Gott uns aufgetragen hat, das Reich der Finsternis herausfordern, das Reich der Finsternis attackieren und es in die Defensive bringen. Deswegen sind wir gefährlich für den Feind. Wir sind die einzige Menschengruppe auf diesem Planeten, die für den Teufel wirklich eine Gefahr darstellen könnte. Und oftmals sind wir uns das nicht bewusst. Wir können etwas tun, was kein Politiker tun kann, was kein noch so reicher Milliardär tun kann. Wir sind eine ganz spezielle Art von Menschen und wir sind die einzigen, die den Namen Jesu bekommen haben, um in diesem Namen Jesu Mächte der Finsternis in die Defensive zu bringen. Wir sind die Einzigen. Niemand anders ist eine Gefahr. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten geboren wird, Kraft seiner Geburt und seiner Abstammung von Adam, wie ich das gestern gezeigt habe, Epheser 2, ist automatisch, egal was für ein guter Mensch er ist, egal wie moralisch einwandfrei er lebt, automatisch unter der Herrschaft des Teufels. Automatisch. Nicht durch das, was er tut, durch das, was er ist. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und wir, Kraft Geburt, nicht Kraft dessen, was wir tun, Kraft der neuen Geburt, wir gehören zum Herrn. Wir sind Kinder Gottes, wir sind die Erlösten, wir sind herausgenommen aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in ein anderes Reich. Und das ist das Reich der Herrschaft Christi, das Reich der Liebe, das Reich der Wahrheit und das Reich der Kraft. Und wir haben Vollmacht über den Feind. Wir als Kinder Gottes alleine. Nur wir. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass die Gemeinde mehr als alles andere Zielscheibe der Angriffe und Aktivitäten des Feindes ist. Das würdest du auch machen, wenn du der Teufel wärst. Du weißt, die können mir gefährlich werden, die anderen, kein Problem. Aber die Gemeinde, die Kinder Gottes, die diese mächtigen Herren der himmlischen Heerscharen auf ihrer Seite haben, die das Schwert des Geistes haben, die das Wort der Wahrheit haben, die Lüge von Wahrheit unterscheiden können, die sind gefährlich. Und darum sind so viele Angriffe des Feindes auf die Gemeinde gerichtet. Und die Gemeinde ist so blind und so naiv an so vielen Stellen. Und sie sieht kaum die Angriffe, sie erleidet dann die Folgen, aber sie sieht sie nicht und sie hat keine Ahnung, wie sie sich dagegen schützen kann. Und das ist, was ich heute Abend aus dem Wort Gottes einfach betonen möchte, wie wir in den Schutz Gottes hineinkommen. Wir müssen informiert sein über die Taktiken des Feindes. Paulus sagt, 2. Korinther 11, no. Doch, 2. Korinther 2, Vers 11. Wir sollen nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Jeder Soldat lernt, wenn du nichts weißt über den Feind und wie der Feind operiert und welche Taktiken er anwendet und welche Waffen er hat, du hast keine Chance, gegen diesen Feind anzutreten. Und darum mein Großteil des Unterrichtes ist, was ist die Gesinnung des Feindes? Was sind seine Absichten? Was sind seine Methoden? Was sind seine Waffen? Was beabsichtigt er? Wie geht er vor? Wie ist in der Vergangenheit vorgegangen? Und das Wort Gottes gibt uns Einsicht über die Gedanken des Feindes. Und Paulus sagt, uns sind die nicht unbekannt, aber vielen Christen heutzutage sind die Gedanken des Feindes unbekannt, weil da so ein religiöser Mantel ist. Manche Christen sagen, oh, lass uns bloß nicht vom Teufel reden, dann könnten wir ihm zu viel Ehre geben. Diese Weisheit hatte Jesus nicht verstanden. Niemand hat mehr über Satan und satanische Aktivitäten und Strategien gesprochen als Jesus von Nazareth. Und er hat sicherlich nicht im Sinn gehabt, diesem Teufel Ehre zu geben. Wieso macht es überhaupt Ehre, wenn man von einem besiegten Feind spricht? Wieso wird er dadurch geehrt? Das ist doch vollkommen unlogisch. Wenn man erklärt, dass er besiegt ist, dass er illegal ist, dass er kein Recht hat und wie man ihn überwindet, wieso gibt das ihm Ehre? Aber du hörst es immer wieder, oh, nicht vom Teufel reden, Bruder. Komm, bring uns was Auferbauendes. Es ist absolut auferbauend, wenn du über den Teufel hörst und wenn du weißt, wie du ihn besiegen kannst. Es ist absolut auferbauend. Und es ist ein falscher Friede, wenn wir einfach den Kopf in den Sand stecken und denken, wir ignorieren ihn und dann wird er aus lauter Freundlichkeit uns ignorieren. Das ist leider nicht so. Wir haben keinen barmherzigen Teufel. Wir haben keinen gnädigen Teufel. Wir haben keinen Teufel, mit dem er einen Deal machen kann. Pass auf, wir ignorieren dich und du ignorierst uns und so gehen wir unsere Straße. Nein, das funktioniert leider nicht. sondern wir haben einen absolut bösartigen Teufel. Und er hat es darauf abgesehen, Gemeinden zu zerstören, Gemeinden zu hindern, in ihr Erbe zu kommen. Er hat es darauf abgesehen, Familien zu zerstören, Ehen zu zerstören, Menschen in ihr Unglück zu bringen, Menschen falsche Weisheit zu geben, dass sie unsinnige Entscheidungen treffen, Menschen falsche Lehren zu geben, dass sie lau werden, dass sie kalt werden, dass sie ihr Herz anderen Dingen schenken. Der Teufel ist sehr, sehr aktiv im Persönlichen und im Gemeindlichen. Er ist sehr aktiv und an vielen Stellen noch ist er sehr erfolgreich. Jesus sagt, das Wort Gottes sagt es, das Volk Gottes kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mangel an Erkenntnis. Wir brauchen Verständnis, wir brauchen Klarheit, wir brauchen Lehre von Gott selber. Nicht von Menschen, die von Menschen gelernt haben, sondern von Gott selber. Der Heilige Geist will uns lehren. Und er will uns auch die Taktiken des Feindes nahebringen und verständlich machen. Lass uns einmal zu 2. Korinther Kapitel 11 gehen. Und hier sehen wir, Paulus rechnet damit. Paulus sieht Anzeichen, dass hier eine Gemeinde, die er gegründet hat, dass sie unter Beschuss kommt und dass sie angegriffen wird vom Feind. 2. Korinther Kapitel 11, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das war sein Verlangen, das war seine Sehnsucht. Weil Gott ihm das ins Herz gelegt hat. Der Eifer Gottes wohnte in Paulus. Und der Vater hat einen Eifer für den Sohn. Und er sagt, mein Sohn, als Belohnung für deine Leiden, du wirst eine reine, makellose Jungfrau, eine kostbare Braut bekommen. Das ist der Eifer des Vaters. Und dieser Eifer durch den Heiligen Geist nahm Wohnung in einem Menschen, der noch wenige Jahrzehnte vorher total religiös war und Gott überhaupt nicht kannte. Ist das nicht ein Wunder? Nicht nur aus einem Saulus wurde ein Paulus, sondern aus Paulus wurde ein Mann, in dem anfing zu wohnen, was in dem Herzen Gottes wohnt. Das ist Erlösung. Nicht nur, ich weiß, ich habe hier ein kleines Ticket und das sagt mir, ich komme einmal in den Himmel, sondern die Realität des Herzens tagtäglich in unserem Leben, in unserem Ziel, in unseren Trachten, einfach sie ist der Beweis. Sie ist der Beweis, wir sind vereint mit Gott und Gott lebt in uns. So viele Gläubige kämpfen und rudern irgendwie hektisch und oh Hilfe, bin ich jetzt erlöst? Und sie schauen in sich hinein und sie suchen der Heilsgewissheit. Komm du näher zu Gott und brenne für Gott und erlebe das Brennen des Geistes in dir, dann stellst du dich nie die Frage, ja, bin ich überhaupt erlöst? Die Gegenwart des Heiligen Geistes, das Brennen, das Verlangen, der Eifer zu kämpfen für Gottes Reich wohnt in dir. Und du weißt, dass das nicht aus dir selber kommt. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir erleben die Aktivität des Heiligen Geistes in uns. Sein Eifer motiviert uns. Und deswegen wissen wir, dass wir Kinder Gottes sind. Halleluja. Und dann müssen wir nicht irgendwie unsicher sein. Wenn jemand unsicher ist über seine Erlösung, dann sage ich, komm näher zum Herrn, gib dich mehr dem Heiligen Geist hin, dann hast du diese Fragen nicht mehr. Weil du den Heiligen Geist in dir erlebst, er ist da. Und du musst nicht sagen, oh Hilfe, vielleicht ist er jetzt weggegangen. Er ist da. Er teilt sich mit, er teilt die Liebe Gottes mit. Er teilt auch die Liebe und den Eifer mit, den Gott hat für seinen Sohn. Das ist, was wir haben wollen. Wir wollen nah an Gott sein. Wir wollen bewegt sein von dem, was Gott bewegt. Unser Gott ist nicht ein amtlicher, formaler Gott irgendwie, der da mit irgendwelchen Paragraphen hantiert. Er ist ein Gott von einem verzehrenden Feuer. Und wenn wir ihm zu nahe kommen, dann passiert es, dass dieses Feuer uns erwischt und dass es in uns wohnt. Halleluja. Wir müssen ihm nur nah genug kommen. Dann springt es über, der Funke. Vers 3, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Vielleicht nur bis hierhin, später, wenn ich an einem anderen Zeitpunkt über den religiösen Geist sprechen werde, und das habe ich mir fest vorgenommen, ich spreche über den religiösen Geist. Und wir müssen wissen, was ist der religiöse Geist? Und wir müssen wissen, wie wir damit umzugehen haben, ob uns das selber betrifft oder ob das andere Menschen betrifft. Aber jetzt einfach nur dieser Punkt, da ist ein Angriff des Feindes. Und was ist das Ziel dieses Angriffs? Das Ziel ist nicht, dass die Gemeinde oder die Menschen dieser Gemeinde abfallen und Jesus absagen und sagen, nein, ich wende mich ab, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Nein, das Ziel ist das Herz. Das Ziel ist, ein reines Herz zu torpedieren und Menschen dazu überreden, ein bisschen Kompromisse zu machen. Weg von der Einfalt Christus gegenüber. Die Einfalt, kannst du nachlesen in einem Lexikon, bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Wahrhaftigkeit. Das ist die Einfalt Christus gegenüber. Und wenn der Teufel es schafft, aus dieser Geradheit und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit Christus gegenüber wegzuziehen, dann lässt er uns in Ruhe, dann hat er schon gewonnen. Weil er weiß, mit diesem Herzen voller Kompromiss, mit diesem Herz, das nicht mehr klar ist, das nicht mehr eindeutig ist, das einen Unterschied macht zwischen dem, was es sagt und betet und singt und wirklich lebt. Mit diesem Herzen wird der Teufel keine Probleme mehr haben. Danke, das genügt. Der Teufel hat nur Probleme mit Christen, die sagen, ich strecke mich danach aus. Matthäus 22, 37 wird eine Realität in meinem Leben. Den Herrn von ganzem Herzen mit aller Kraft lieben. Das sind die Menschen, vor denen der Teufel Angst hat. Die anderen können ihm nicht schaden. Die anderen sind keine Bedrohung für ihn. Und darum haben wir so viel Widerstand gegen Dienste, die brennende Herzen hervorbringen wollen. Darum haben wir diese ganze Lehre über diese falsche Gnade, die Leuten Frieden zusagt, wo der Heilige Geist doch in ihrem Kompromiss und ihrer Gemeinschaft in der Sünde sie beunruhigen möchte. Aber die falsche Gnade sagt, Friede, Friede, es ist alles gut. Aber wenn wirkliche Gnade gepredigt wird und die ist nur für die Demütigen, die Gnade Gottes wird niemals den Stolzen erreichen. Gott gibt dem Stolzen keine Gnade, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und der sich in seiner Sünde rechtfertigt und auf andere weist und sagt, hey, die machen ja noch viel Schlimmeres, ist in Stolz und der bekommt keine Gnade. Aber wir haben falsche Gnadenbotschaften, die sagen, Gnade ist für alle, Gnade, Gnade, Gnade. Egal wie korrupt dein Herz ist, das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist eine menschliche Erfindung, die zwar dankbar entgegengenommen wird, weil wir dann einen Frieden bekommen, mitten im Kompromiss. Aber Gott will nicht uns einen Frieden geben im Kompromiss. Er will uns aufrütteln und sagen, komm da raus. Mach damit Schluss, hör damit auf, lerne zu brennen. Reinhard Bonnke hat diesen wunderbaren Satz gesagt, auf einem brennenden Ofen sitzen keine Fliegen. Das ist tiefe Weisheit, da muss man erstmal drauf kommen. Auf einem brennenden Ofen sitzen keine Fliegen. So viele Christen kümmern sich oder haben irgendwie Sorge um Dämonen und vielleicht haben sie hier noch was und da noch was und in der 14. Generation waren Freimaurer und da noch ein Fluch und hier noch was. Brenne doch einfach! Brenne für den Herrn! Das ist sowieso ein Gebot, du hast gar nicht die Wahl, ja, ob du das auch noch willst. Brennt im Geist, seid brennend im Geist. Das ist, wie wir den Teufel aus unserem Leben kriegen. Brennt! Und keine Fliegen, Bilder für dämonische Mächte, werden sich getrauen, auf deinen Ofen zu setzen. Die finden dich gar nicht sympathisch. Die finden dich so unattraktiv, so abweisend, so wenig gemeinschaftsfreundlich. Halleluja. Das Ziel des Angriffes des Feindes ist nicht ein vollständiger Abfall, dass wir sagen, wir haben mit Jesus und dem Wort Gottes nichts mehr zu tun, sondern einfach nur ein Herz, das sagt, naja, weißt du, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir sind ja auch alle nur Menschen und wir sind ja schwach und Gott kennt ja mein Herz. Und all diese vielen frommen Sprüche, die jeder Seelsorger zur Genüge kennt und die er schon nicht mehr hören kann, diese ganzen Verharmlosungen und Ausreden, die Sünde rechtfertigen. Und wenn ich von Sünde spreche, dann meine ich ein Leben in der Sünde. Ich meine niemals, bitte. Ich meine niemals Menschen, die in Sünde gefallen sind und die wissen, dass das falsch ist und die aufgestanden sind, haben gesagt, Gott vergib mir und Gott vergib ihnen und sie gehen weiter. Wenn ich von Sünde spreche, dann meine ich Menschen, die leben in Sünde und sind überhaupt nicht daran interessiert, das zu ändern. Und sie nennen Sünde nicht Sünde, sondern sie haben ihre eigenen Namen für Sünde. Und sie reden Sünde schön. Und das ist Gott ein Gräuel. Und wenn die Gegenwart Gottes zunimmt, wenn das Licht Gottes zunimmt, wenn die Atmosphäre voll ist, gesättigt ist von der Heiligkeit Gottes, dann werden reihenweise solche Herzen enttarnt werden. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder Buße oder Wegrennen. Und ich sehne mich und ich kämpfe für diesen Tag, dass das Licht Gottes kommt. Und das hat etwas mit uns zu tun. Das werden wir später noch sehen. Und dass wir kämpfen dafür, dass der Himmel aufgeht und dass die Erkenntnis des Herrn die Gemeinde vollkommen erfüllt und Menschen die Heiligkeit Gottes sehen und von daher motiviert werden. Und das wird kommen. Das wird kommen. Ich habe es schon in der Bibel gelesen. Und das wird ein Tag sein, der erschütternd sein wird. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, aber lies Malachi 3. Plötzlich kommt zum Tempel der, den ihr erwartet. Aber wer kann sein Kommen ertragen? Und dann werden die Herzen geläutert. Die Herzen werden geprüft werden. Halleluja. Und dann ist Schluss mit Zauberei und all den anderen Dingen. Halleluja. So, der Teufel ist hinter Gemeinden her. Und der Teufel ist hinter einzelnen Gläubigen her. Petrus sagt es so, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Petrus macht hier klar, wir haben einen Widersacher, der sehr bösartig ist und der will uns verschlingen. Aber seine Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Er kann nicht Christen einfach verschlingen, weil er Christen so sehr hasst, sondern es braucht etwas auf ihrer Seite. Ja? Deswegen sagt er, der läuft umher und der sucht, weil nicht jeder so dumm ist. Deswegen muss er suchen. Wen er verschlingen kann, er kann nicht jeden verschlingen, er kann das nicht. Wenn wir wissen, wie wir uns schützen, wenn wir wissen, was Gott uns geboten hat, um in diesem Schutz zu sein, dann kann der Teufel da draußen rumrennen wie ein brüllender Löwe. Und wir sagen, lass ihn brüllen. Wenn wir soweit sind, gehen wir raus und wir werden ihn verjagen. Aber wir haben keine Angst. Wir sind nicht, oh Hilfe, der ist hinter mir her. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, da mich zu Wehr zu setzen. Nein, wir haben einen bösartigen Teufel, aber wir haben einen Teufel, der sich so verhält, wie das Wort Gottes es beschreibt. Und diesem Teufel kann man widerstehen. Man kann diesem Teufel widerstehen, egal was für ein schwacher Christ du bist, wenn du dich Gott hingegeben hast und wenn du weißt, welche Autorität du in Jesus hast, wenn du den Namen des Herrn kennst, dann kannst du dem Teufel widerstehen, standhaft im Glauben. Und Jakobus sagt, wenn wir das tun, dann wird er von uns fliehen. Was für ein Gedanke, da ist ein bösartiger Teufel, der Milliarden von Menschen vernebelt und beherrscht und knechtet und quält und Dinge in ihre Kultur hineinpflanzt, die einfach dämonisch sind und Zerstörung bringen. Und ein einzelner Christ kann diesem Teufel widerstehen. Ein einzelner Christ kann sagen, mit mir nicht. Im Namen des Herrn widerstehe ich dir. Hier ist eine Grenze, über die kommst du nicht. Und wenn wir dem Teufel widerstehen, und wir tun das, so wie die Bibel das sagt, dann flieht er von uns. Halleluja. Er flieht von uns. Es heißt nicht, er dreht sich gelangweilt um und sagt, naja, dann nicht. Dann komme ich später nochmal vorbei. Er flieht von uns. Halleluja. Der Teufel flieht, wenn wir ihm im Glauben widerstehen. Einmal habe ich in einem Wörterbuch das nachgeschlagen. Das war einfach ein Wörterbuch, was Begriffe mit anderen Begriffen erklärt. Und ich wollte mal wissen, was steht da über fliehen. Und fliehen war eine wunderbare Beschreibung. Fliehen heißt, in Erwartung von etwas Schrecklichem, sich eilendst fortbewegen. Ist das nicht ein schöner Ausdruck? In Erwartung von etwas Schrecklichem, sich eilendst fortbewegen. Ein kleiner, schwacher Christ, der noch nicht viel weiß, der noch nicht viel gelernt hat und immer wieder fällt in Sünde, aber sich reinigt und in Vergebung lebt, kann den Namen Jesu benutzen und kann dem Teufel widerstehen. Und der Teufel flieht von ihm. Weil er Angst hat vor dem Namen Jesu, weil er Angst hat vor den Waffen, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir herausfinden, welche Waffen wir bekommen haben, dann wird sich unser Verständnis, wie ist das unsere Auseinandersetzung mit dem Feind und welche Möglichkeiten hat er und welche Möglichkeiten haben wir, wird sich vollkommen verändern. Aber wir sind in Unwissenheit. Wir haben keinen wirklichen Glauben oder viele haben keinen wirklichen Glauben an die mächtigen Waffen, die uns gegeben sind. Und darum leben sie so ein besiegtes Christenleben. Eine Frau kam einmal zu mir in der Seelsorge und sie sagt, ich habe solche Angst, dass nachts in mein Zimmer, dass der Teufel kommt. Ich habe solche Angst. Kannst du für mich beten? Ich sage, ja, ich kann für dich beten, aber ich weiß noch was Besseres. Geh du in das Wort Gottes. Öffne dein Herz dem Wort Gottes. Füll dich mit dem Wort Gottes. Sorge dafür, dass das Wort Gottes in dir Wurzeln schlägt. Bekomme du Glauben, wer du bist im Herrn und welche Macht du hast über den Teufel. Und dann wirst du nicht mehr da sitzen und nachts vor Angst nicht schlafen können und befürchten, der Teufel kommt in dein Schlafzimmer. Sondern dann kommst du in die Seelsorge und sagst, seitdem ich weiß, wer ich in Christus bin, der kommt nicht mehr. Was können wir denn da machen? Das wäre doch mal eine Seelsorge. Wir widerstehen dem Teufel. Aber wir können ihm nur widerstehen, wenn wir das tun, so wie die Bibel das sagt. Und da haben wir es ganz deutlich. Ja, Petrus sagt, seid nüchtern und wacht. Nüchtern heißt, sich im Klaren zu sein, einen klaren Sinn zu haben. Nüchtern sein heißt nicht, keine Emotionen zu haben. Sondern nüchtern sein bedeutet einfach, klar zu sein. Und wir wachen, wir leben in der Gegenwart Gottes. Wir tun alle Dinge im Alltag in Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir sind in Verbindung mit ihm. Und wir spüren, wenn der Geist uns mahnt. Und wir leben so im Licht Gottes, dass wir eine Versuchung erkennen, bevor wir automatisch wieder zugegriffen haben und automatisch darauf reingefallen sind. Wachen heißt, ich bin wach und ich lebe im Licht und ich bemerke, was um mich herum geschieht. Und ich sehe, wenn da eine Versuchung ist und ich habe so viel Klarheit und so viel Raum zu reagieren, dass ich auf eine Versuchung so reagieren kann, wie ein Christ das tun soll. Nämlich die Tür zumachen und sagen, mit mir nicht, ich nehme diese Sachen nicht mehr ab. Ich bin viele Male da reingefallen, aber jetzt ist fertig. Und Jakobus, mit anderen Worten, bringt genau das Gleiche. Da ist eine Bedingung, um dem Teufel widerstehen zu können. Unterwerft euch nun Gott. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch Gott. Widersteht dem Teufel. Und manche versuchen dem Teufel zu widerstehen und sie lauschen auf die Gebete von anderen. Aha, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Und dann versuchen sie da auch irgendwie irgendwelche Gebetsformeln zu übernehmen. Aber es sind nicht Formeln, die funktionieren, sondern Herzen, die wirklich glauben. Das ist, was der Teufel respektiert. Nicht Formeln. Und wir haben so viel Formel-Christsein. Und die borgen sich von woanders Gebete und beten da ganze Listen runter. Und da kannst du dir Bücher kaufen, da sind hunderte von Dämonennamen und sie beten da gegen dies und gegen das und gegen jenes. Ihr Lieben, wann wollen wir mit diesem Kinderkram aufhören? Wann wollen wir endlich sagen, wir haben den Heiligen Geist und der lehrt uns und der zeigt uns, wann was dran ist? So viel Christsein aus zweiter Hand. Wir hören von irgendeinem, der es tut und es funktioniert und dann borgen wir uns seine Gebete. Und dann sprechen wir Formeln nach. Aber das Einzige, was den Teufel interessiert, lebt das Wort in deinem Herzen oder nicht? Und wenn das Wort nicht lebt in deinem Herzen, kannst du die richtigen Worte aussprechen, das ist alles wie Platzpatronen. Es sind wie Platzpatronen, wie Soldaten im Manöver, die ein bisschen Peng-Peng machen, aber keiner wird wirklich verletzt. Platzpatronen. Und im Moment gibt es viel Geräusch im Reich Gottes von Platzpatronen. Es wird Zeit, dass wir einmal die richtigen Granaten herausholen. Unterwerft euch nun Gott. Ein bisschen später will ich das noch weiter erklären, wie das aussieht, dass wir uns Gott unterwerfen. Ist das ein Wort, das dir Angst macht? Ist das ein Wort, das irgendwie komische Gefühle in dir erzeugt? Das ist ein Test, wie viel Vertrauen und wie viel Überzeugung in die Güte Gottes da ist. Wenn dein Herz weiß, Gott ist nur gut und seine Absichten sind die besten für mein Leben. Niemand meint es besser mit mir als er. Und seine Wege sind perfekt. Wenn ich das weiß, dann kann ich mich, ohne mich komisch zu fühlen, ohne zu denken, ich komme jetzt in ein Gefängnis, mich ihm unterwerfen. Einem Gott, der mich liebt, der mich schützt, der mich versorgt, der um mich ist und der alles für mich wunderbar geplant hat, will ich mich gerne unterwerfen. Es ist die Güte Gottes und gleichzeitig auf meiner Seite Unterwerfung. Unterwerfung bedeutet, ich beanspruche nichts. Ich lasse los. Ich halte nicht irgendetwas fest. Ja, hast du dich Gott unterworfen? Kannst du ohne Blockaden, ohne dich komisch zu fühlen, sagen, Gott, ich unterwerfe mich dir vollständig. Ich will nichts anderes als deinen Willen tun in meinem Leben. Ich will, dass nichts anderes geschieht in meinem Leben als dein Plan. Kannst du das Gott so sagen? Oder ist da Angst und Vorsicht und sagst, ja, ich wollte gerne, aber irgendwie schaffe ich das nicht? Dann ist dein Problem, dass du Gott nicht wirklich kennst. Und wir müssen Gott kennenlernen. Dann späteren Einheit werde ich sprechen über die Notwendigkeit und den Segen der Erkenntnis Gottes. Und Erkenntnis Gottes ist etwas so anderes, als sich von anderen Menschen ein paar Gedanken über Gott zu borgen. Erkenntnis Gottes ist etwas, was freisetzt, was Kraft entfaltet, was dich hochhebt und was dich befähigt, in neuen Dimensionen zu leben. Das ist wahrhaftige Erkenntnis Gottes. So, wollen wir uns noch ein bisschen weiter mit unserem Widersacher hier beschäftigen, der uns verschlingen möchte, der uns abziehen will, der unser Herz verdrehen will, der unser Herz wegziehen will von dieser Aufrichtigkeit und Gradheit. Das Problem mit den Angriffen des Feindes ist, dass bevor sie stattfinden, niemand kommt mit einem Schild und einer Fanfare und sagt, Achtung, dies ist ein Angriff des Teufels. Das ist das Problem. Und deswegen erleben so viele Christen Angriffe, aber sie kommen gar nicht auf die Idee, dass sie angegriffen werden. Sie kriegen das gar nicht mit, sie denken an alles, aber nicht daran, dass sie angegriffen werden. Der Teufel greift an auf der Ebene der Gedanken und er greift auch an auf der Ebene der Gefühle. Nicht alles, was du denkst, ist von dir selber. Und nicht alles, was du fühlst, kommt von dir selber. Nicht alles, was du fühlst, kommt von dir selber. Und der Teufel kann Menschen überfluten mit einem absolut starken Gefühl von Lähmung, von Bedrückung, von Einschüchterung, von Unfreiheit, von pausenloser Sorge. Das sind Angriffe des Feindes. Eine starke, wirklich unerklärliche Unlust in Bezug auf geistliche Dinge. Natürlich, das ist auch immer eine Kombination. Es ist dein Fleisch plus von außen atmosphärisch noch eine Macht der Finsternis, die das aktiviert. Aber wenn da eine plötzliche, unerklärliche, extreme Unlust ist, in Bezug auf geistliche Dinge, zu den Versammlungen zu gehen, eine Bibel rauszuholen, Gott anzubeten, in Sprachen zu beten, den Namen des Herrn hochzuheben, dann frag dich einmal, ob du nicht umlagert bist von Mächten der Finsternis, die einfach dich dämpfen, die einfach dir diese Gefühle verpassen. Und ein Christ, der der Wahrheit hingegeben ist, ist nicht durch Gefühle erpressbar. Aber wenn wir selber abhängig sind von Gefühlen und wir brauchen immer schöne, gute Gefühle, ist es ein leichtes für den Feind, uns zu erpressen. Er braucht uns nur eine neue Dosis von Unlust zu verpassen und schon vergeht uns jeder Gedanke an Einsatz und an Hingabe und Kämpfen für das Reich Gottes. So viele Menschen werden gelähmt. In wie viele Gebetsgemeinschaften bin ich gekommen? Und da kommen Leute und jeder weiß seine Gebetsgemeinschaft. Und sie kommen dahin und dann kriegen sie den Mund nicht auf. Schon mal erlebt? Nee, das gibt's nicht in der Schweiz. Ne? Aber in Deutschland gibt es das. Da kommen Christen in eine Gebetsversammlung und da sind nur 5 oder 8 Leute, die kommen zum Gebet und jeder weiß seine Gebetsversammlung. Und Menschen kommen dahin und kriegen den ganzen Abend den Mund nicht auf. Etwas hindert sie, etwas lähmt sie. Und wie können sie davon frei werden? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich gebe mich der Wahrheit hin und ich will ein Täter des Wortes werden. Und ich tue die richtigen Dinge, sogar mit den falschen Gefühlen. Das müssen sich einige aufschreiben. Ich tue die richtigen Dinge, sogar mit den falschen Gefühlen. Und du musst wissen, in den Augen Gottes bist du kein Heuchler. Der Teufel kommt sehr religiös daher und sagt, ja, wenn du jetzt beten würdest in deinem Zustand, das wäre doch gar nicht echt. Lass es lieber bleiben und warte, bis du dich wirklich heilig fühlst. Ja, das möchte er gerne. Einschüchterung, Verwirrung, Bedrückung, Angst, das sind Angriffe des Feindes. Vielleicht einer der schlimmsten Angriffe des Feindes, weil er nicht als bedrängend oder als Not erlebt wird, ist einfach eine Decke der Gleichgültigkeit, die er über uns legt. Einfach nur eine Decke der Gleichgültigkeit. Und da kommt nicht der Impuls, ich muss näher zum Herrn, ich muss mich ihm nähern, ich muss ihn kennenlernen, ich will von ihm etwas empfangen, ich will, dass er mich prägt und stärkt, ich will ihn kennenlernen, so wie er wirklich ist. Einfach nur eine Decke ist da drüber und alles interessiert uns. Sport, Mode, dies und das und jenes, alles interessiert uns, aber nicht das, was wirklich zählt. Das ist einer der schlimmsten Angriffe des Feindes und das haben wir besonders in der westlichen Welt. Das ist nicht so sehr eine Gefahr in Afrika oder in Asien. Da sind andere Dinge, aber die eben dann sehr existenziell sind und sehr als Bedrohung erlebt werden. Aber hier in der westlichen Welt werden wir eingeschläfert, eingelullt und eine Decke der Gleichgültigkeit legt sich über uns. Und niemand kommt auf die Idee, das könnte ein Angriff des Feindes sein. Und es ist doch ein Angriff. Andere Formen des Angriffes ist sektiererische Lehre, die spaltet, die Menschen fanatisch macht und die Menschen nicht mehr fähig macht, irgendwie mit klarem Blick einfach in die Bibel hineinzuschauen, sondern sie haben ihre Lieblingsdinger dort ergriffen und jeder, der damit nicht übereinstimmt, ist ungeistlich und dann gibt es Kämpfe und dann gibt es Spaltungen. Vielleicht später in einer anderen Einheit, wenn ich über den religiösen Geist spreche, dann will ich darauf noch einmal zurückkommen. Jetzt lass uns zu Epheser 6 gehen. Und hier heißt es in Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dieses schließlich bedeutet nicht, jetzt komme ich zum Schluss meines Briefes, sondern nachdem ich über die geistlichen Realitäten gesprochen habe, die wir kennenlernen sollen, durch den Geist der Weisheit und Offenbarung, Epheser 1. Und nachdem ich über das Werk der Erlösung gesprochen habe, nachdem ich über die grundlegenden Dinge, die Berufung der Gemeinde gesprochen habe, dann Epheser 3. Und nachdem ich dann darüber gesprochen habe, dass die einzelnen Gläubigen dann aufwachsen sollen in die Reife und die Dienste, die Gott gegeben hat, empfangen sollen. Und sie in Freiheit und in Mündigkeit kommen sollen und nicht mehr hin und her geworfen werden sollen. Nachdem sie gelernt haben, nicht mehr dem Teufel Raum zu geben. Nachdem ich all das erklärt habe, komme ich jetzt dazu, wie wir in eine direkte Konfrontation mit dem Feind hineinkommen. Die Lehre über die geistliche Auseinandersetzung, über den geistlichen Konflikt ist eingebettet in die Lehre über Erlösung, in die Lehre, wer sind wir als Kinder Gottes? Was bedeutet es, dass ich von Neuem geboren bin? Und je klarer wir diese Dinge sehen, umso mehr verstehen wir, wie und warum wir Autorität haben. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das heißt doch ganz einfach, ein Christ, der nicht die Waffenrüstung anzieht und nicht darin lebt, hat keine Chance, gegen die Listen des Teufels zu bestehen. Denn Paulus sagt, zieht die Waffenrüstung an, damit ihr bestehen könnt. Wenn wir die Waffenrüstung nicht kennen und sie nicht nutzen und sie nicht tragen, wir haben keine Chance. Vergiss die Idee, weil du Kind Gottes bist und weil Gott dich so lieb hat, deswegen wird er schon dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Vergiss die Idee. Unser Schutz besteht darin, dass wir die Anweisungen ausführen. Gefährlichen Berufen, sagen wir auf dem Bau oder so, da musst du Schutzkleidung tragen. Oder hast du mal diese Leute gesehen, die sehen aus wie Mondmänner, wenn die da am Hochofen da arbeiten. Ja, die haben dann diese Metallüberzüge. Ja, schon mal gesehen? Ja, sehen aus wie, als wenn sie gerade vom Mond kommen oder so. Ja. Das ist die einzige Chance, wie du dich dem Hochofen nähern kannst und kannst da mit glühendem Stahl hantieren. Die einzige Chance. So, die Anweisung ist, wenn du dich dem Hochofen näherst, sei sicher, du hast deine Schutzkleidung an. Ach nee, ich brauche das nicht. Ich bin eigentlich eine robuste Natur und war schon immer irgendwie sehr stark gegen irgendwelche äußeren Einflüsse. Ja, aber nicht gegen einen Hochofen. Ohne die Waffenrüstung ist der Teufel uns haushoch überlegen. Wir dürfen nicht so tun, als wenn wir cleverer sind als der Teufel. Aber wir wollen auch nicht so tun, als wenn da ein übermächtiger Teufel ist und sogar unser Jesus kann nichts irgendwie mit ihm tun und kann uns keinen Schutz gewähren. Da gibt es zwei Extreme. Da gibt es die Überflieger und die sagen, ach Teufel, kleine Geschichte. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh Teufel, buh, rede bloß nicht davon, ich habe Angst. Ja? Und sie haben einen riesigen Teufel und einen so kleinen Jesus. Das sind zwei Extreme. Und dann gibt es die gesunde Mitte. Und das ist, da ist ein gefährlicher Teufel. Aber wenn du dich an die Anweisungen hältst, kann er dir nichts tun. Und du wirst bestehen. Und du wirst ihn in deinem eigenen Leben überwinden und dann auch für andere. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wo sind diese Geister, mit denen wir zu tun haben? Die sind in der Himmelswelt. Paulus redete nicht von den kleinen Dämonen, die sich an Menschen klammern wie so ein Klammeraffe, sondern er redet von ganz anderen kapitalen Mächten und die sind in der Luft, in der Himmelswelt. Die sind da. Und die einzige Chance, siegreich zu sein, ist, dass ich mich an das Handbuch halte. Die einzige Chance. Diese Mächte sind über Nationen, die sind über Städte, die sind über Gemeinden. Jede Gemeinde hat solche Mächte, die dort auf sie aufpassen. Jede Gemeinde, auch diese Gemeinde. Ich sage immer so scherzhaft, manche Gemeinden haben nur so einen alten, ausgemusterten Rentnerdämon. Weil da tut sich eh nichts. Und der ist nur dazu da, falls sich mal was tun sollte, dann kann der schnell mal zum Handy greifen und kann die Zentrale anrufen und Verstärkung anfordern. Da passiert eh nichts. Aber wenn dann was passiert, wenn Leute sich aufmachen und sagen, wir wollen echt werden, wir wollen in das hineinkommen, wovon die Bibel redet. Und die Leute fangen sogar an, im Gottesdienst ihre Bibel mitzubringen. Fangen sogar an, wenn der Prediger ein Wort liest, die schlagen ihre Bibel auf und lesen das Wort, obwohl sie es schon 100.000 Mal gelesen haben. Weil sie wissen, hören und sehen ist mehr als nur hören. Und ich will den maximalen Gewinn aus dem Wort haben. Und wenn sie sich aufmachen und sagen, wir wollen in diese Realitäten hineinkommen, wir wollen einen mächtigen Jesus sehen, wir wollen einen besiegten Teufel sehen, dann greift dieser verstörte Rentnerdämon schnell zum Handy und sagt, hey, hier passiert was. Das sieht alles so aus, als wenn die jetzt wirklich an die Bibel glauben. Das sieht so aus, als wenn die jetzt wirklich Schritte gehen wollen. Das sieht so aus, als wenn die wirklich in ihr Erbe hineingehen wollen. Ich glaube, die glauben das jetzt wirklich. Die singen nicht nur einfach so Lieder, sondern das Herz ist mit dabei. Die heben Jesus hoch, nicht nur mit den Lippen, sondern mit ihrem Herzen. Und die Freude und die Begeisterung und die Hingabe an Jesus, die wächst spürbar. Kommt schnell, das sieht gefährlich aus. Da muss Verstärkung kommen, aber ganz schnell. Sonst ist die Ortschaft verloren. Da kann ein Feuer ausbrechen, das keiner mehr löschen kann. Halleluja. Wenn wir uns hingeben, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir nicht sagen, ach Weltbeherrscher, wo denn? Ich sehe sie nicht. Also ich weiß nicht, was der Paulus sich da ausgedacht hat. Wenn Paulus unter der Inspiration des Heiligen Geistes sagt, da sind diese Mächte in der Himmelswelt, dann weiß ich eins, dann sind die da. Ob ich die je gesehen habe oder nicht, ich weiß, dass die da sind. Weil er sich nichts ausgedacht hat und irgendwelche Fantasien uns hier weitergegeben hat, sondern unter der Inspiration des Heiligen Geistes uns Instruktionen gibt. Amen. Diese Mächte sind da und wir haben gegen sie zu kämpfen. Wir haben gegen sie zu kämpfen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und dann kommt nicht ein Punkt, sondern geht der Satz weiter. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Da an dieser Stelle liebe ich die Luther-Übersetzung so. Und da heißt es, wir haben zu kämpfen. Wir haben zu kämpfen, das ist unser Auftrag. Und so viele Gemeinden und so viele Christen sind einseitig gelehrt und sie wissen nur, Jesus hat den Sieg errungen und deswegen brauchen wir nicht mehr zu kämpfen. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was auf Golgatha passiert ist, was niemand von uns hätte tun können. Und wenn wir uns mit 100.000 Mann zusammenstellen und wir würden alle kräftig fasten und beten, wir könnten trotzdem nicht erreichen, was Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Niemand von uns konnte tun, was er getan hat. Und das Werk ist vollbracht aus der Sicht Christi, aber nicht aus unserer Sicht. Wir haben dieses Werk jetzt anzuwenden, es zu nehmen und zu praktizieren und durchzusetzen. Und wenn wir nur die eine Seite hören, ja, Christus hat den Sieg, wunderschön, aber wir sind passiv und wir setzen uns nicht zur Wehr, wir haben nicht die Waffenrüstung, dann sind wir getäuscht. Und wie viele Christen habe ich getroffen, die sagen, oh nein, wir brauchen nicht zu kämpfen. Wir brauchen nicht zu kämpfen. Aber Paulus sagt, wir haben zu kämpfen. Unser Kampf ist gegen diese Mächte. Das ist vielleicht eine der markantesten Passagen im Wort Gottes, wo Millionen und Millionen von Menschen, die sagen, ich bin wiedergeboren und bin erfüllt vom Heiligen Geist, doch ignorieren, was die Bibel sagt. Das in sich ist für mich ein Beweis, dass eine Decke über einer solchen Gemeinde dann ist. Und dass sie gar nicht die Dinge so nehmen, wie sie wirklich gemeint sind. Sondern sie hören das Wort und dann schieben sie dann schnell ihre eigene Interpretation darüber. Paulus sagt, wir haben gegen diese Mächte zu kämpfen. Vers 13, deshalb, weil wir sie treffen werden, weil sie einen Einfluss auf uns haben werden. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet oder niedergekämpft habt, stehen bleiben könnt. Du siehst also, Vers 13 ist eine Wiederholung mit anderen Worten von dem, was vorher schon gesagt ist, zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Jetzt heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Wir werden stark in dem Herrn, indem wir die Waffenrüstung kennen und tragen. Und es ist wichtig, dass wir hier sehen, Paulus sagt, werdet stark. Manche Übersetzungen, die nicht korrekt übersetzen, sogar englische Übersetzungen habe ich gesehen, be strong. Oder auch deutsche Übersetzung, seid stark in dem Herrn. Aber was ist das für ein grausames Gebot an einen Schwächling? Sei stark. Ja, kann ich ja nicht, ich bin ja schwach, das ist ja gerade mein Problem. Nein, das Wort Gottes sagt, werdet stark. Das ist ein Prozess, egal wie schwach du bist, du kannst stark werden. Und da ist das Gebot, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So stark sollen wir werden. Und diese Stärke kommt in unser Leben, wenn wir die Waffenrüstung anziehen. Und viele Christen wissen nicht, was die Waffenrüstung ist. Als junger Christ hörte ich einmal von einem Mann Gottes, er legt jeden Tag die Waffenrüstung an. Boah, war ich beeindruckt und ich schaute hoch zu diesem geistlichen Helden. Aber ich vergaß die Frage zu stellen, okay, und wie tust du das? Was bedeutet das eigentlich? Ich war so beeindruckt davon, dass da ein Held ist, der jeden Tag die Waffenrüstung anzieht. Das konnte ich ja von mir nicht sagen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Wir müssen lernen, Fragen zu stellen. Nicht einfach nur lesen. Ich erlebe eine Versuchung jetzt, aber ich widerstehe dieser Versuchung. Die Versuchung ist, mit dem Mikrofon durch den Saal zu gehen und sagen, erkläre mir, wie man die Waffenrüstung anzieht. Aber keine Angst, ich widerstehe der Versuchung. Aber könntest du es erklären? Frag dich mal. Wenn du es nicht erklären könntest, dann praktizierst du auch nicht. Was du nicht erklären kannst, tust du auch nicht. die Waffenrüstung anzulegen, bedeutet, dass wir hineinkommen in geistliche Realitäten. Es ist nicht irgendwie eine äußerliche Sache, die wir tun. Es ist ja ein Bild. Paulus nimmt ein Bild vom römischen Soldaten und sieht den, wie der seine Ausrüstung dort hat. Und er überträgt das aufs Geistliche. Das Leben oder die Waffenrüstung anzuziehen, bedeutet, in geistlichen Realitäten zu Hause zu sein und immer wieder sich dieser grundlegenden Dinge zu vergewissern und sich daran zu erfreuen. Wahrheiten, an denen wir uns nicht erfreuen, haben nur noch sehr wenig Kraft in unserem Leben. Damit Wahrheiten ihre Kraft entfalten, müssen wir diese Wahrheiten blitzblank haben. Nicht beschlagen und irgendwie wie durch so eine beschmutzte Fensterscheibe nur so vage, so die Umrisse sehen, sondern es ganz klar sehen und uns darüber freuen. Wahrheiten, über die du dich freust, sind Wahrheiten, die wirken in deinem Leben. Das ist ein guter Satz, ne? Gefällt mir. So schauen wir uns das einmal an. Es beginnt, Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Die Lenden umgürtet, also es ist ein Gürtel. Ja? Die hatten ja lange rockähnliche Gewänder und wenn die dann marschieren wollten, dann haben die das hochgebunden und den Gürtel drum und dann konnten sie sich bewegen. Und wir werden bewegungsfähig, wenn wir uns umgeben mit Wahrheit. Wahrheit hat eine enorme, freisetzende, belebende, aufbauende, motivierende, heilende, wiederherstellende Kraft. Und wir geben uns der Wahrheit hin. Und wir leben in der Wahrheit. Wir unterordnen uns der Wahrheit. Wir sagen, die Wahrheit hat den obersten Platz in meinem Leben. Weil die Wahrheit, das sind Gottes Gedanken. Das ist, wie die Dinge wirklich sind. Und aus Täuschungen kommt man nur raus, wenn man sich der Wahrheit hingibt. So das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Und er möchte, dass wir mit ihm übereinstimmen und dass wir Dinge so sehen und Dinge so benennen, wie er sie benennt. Und wenn du das anfängst zu tun, dann wirst du merken, dass du auf einmal für manche Leute ein bisschen sonderbar wirst. Weil Gott für sie sonderbar ist. Wenn du anfängst, die Dinge so zu nennen, wie Gott sie nennt. Einmal kam ein Bruder zu uns nach Hause, ich war nicht da, hat meine Frau dann besucht und wir kannten ihn von früher. Und er erzählte, von wie es ihm ergangen ist in den letzten Jahren. Und ja, und die Ehe ist auseinander. Aber Gott hat ihn gesegnet und er hat jetzt eine neue Beziehung. Die Bibel würde sagen, er lebt in Unzucht. Aber er ist gesegnet und hat eine neue Beziehung. Und wenn du da die Dinge nennst, wie Gott sie nennt, dann wirst du ganz schnell mit einigen Leuten, die vorgeben, Gott zu dienen, aber leben, wie die Welt lebt, in Konflikte kommen. Oder du sagst, ich werde nicht mehr teilnehmen an der allgemeinen Verwirrung, sondern ich werde beitragen an der Klärung von gewissen Sachverhalten und ich weigere mich, einen religiösen Akt an kleinen Babys, die von nichts eine Ahnung haben und die es gemacht haben, haben auch keine Ahnung, ich weigere mich, das Taufe zu nennen. Es ist eine Besprenkelung. Es ist keine Taufe. Taufe ist Taufe. Und was nicht Taufe ist, darf ich nicht Taufe nennen. Ja, aber die meinen das doch auch gut. Ja, das spielt keine Rolle, wie gut es jemand meint. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber unser Herr hat auch Christsein erfunden, nicht wahr? Stimmen wir damit überein? So, wenn er das alles erfunden hat, dann darf er auch Dinge definieren. Also er definiert, was ist die neue Geburt. Er definiert, was ist Nachfolge. Er definiert, was ist Taufe. Und wie kann ich dann daherkommen und sagen, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber ich möchte nett sein und was ihr da tut, das ist auch okay und ihr habt euer Taufverständnis. Nein, sie haben kein Taufverständnis. Wenn sie Taufverständnis hätten, würden sie Menschen, die Buße getan haben, die Jesus als Herrn angenommen haben, die von Neuem geboren sind, taufen mit untertauchen. Dann würde ich sagen, dann haben sie Taufverständnis. Einige schauen mich jetzt sehr seltsam an, was für ein Exot ich bin. Aber ich sage dir, hör noch ein bisschen solche Predigten, du wirst selber so einer. Gott ist Gott und bei Gott ist Klarheit. Und Gott nennt nicht einen Heiden einen Gläubigen. Und Gott nennt nicht einen Gläubigen einen Heiden. Und Gott nennt nicht Taufe, wo keine Taufe stattgefunden hat. Taufe ist der Abschluss der Bekehrung. Und das wird vollzogen an Menschen, die sich bekehrt haben und nicht an kleinen Babys. Das findest du nirgendwo in der Bibel. Die besten evangelischen Theologen müssen sagen, also die Kinderbesprenkelung, sie würden es anders nennen, die Kinderbesprenkelung, aus der Bibel kann man sie nicht herleiten. Ja bitte, dann lass uns sie doch vergessen. Dann worüber dann noch Bücher schreiben, worüber dann sich noch aufregen, warum sich mit etwas beschäftigen, was man aus der Bibel gar nicht belegen kann. Warum eigentlich? Wie viel einfacher wäre das, wenn alle wahrhaftigen Kinder Gottes sich entscheiden würden, wir nennen die Dinge jetzt so, wie sie sind. Wie viel einfacher wäre das? Aber wie viel Krieg würde es auch geben? Und weil wir friedlich gesinnt sind und weil wir Frieden haben wollen, verraten wir lieber die Wahrheit. Und wir nennen zum Beispiel Gemeinden, Gemeinde, die gar keine Gemeinden sind. Weil sie bestehen zu einem großen Teil aus Menschen, die gar nicht von Neuem geboren sind. Da hat einfach jemand auf dem Stadtplan ein Quadrat gezeichnet und hat gesagt, alle, die da drin wohnen und die ein Papier haben von unserer Organisation, die gehören zu unserer Gemeinde. Und dann werden diese armen Menschen, wenn sie überhaupt kommen, am Sonntagmorgen mit Brüdern und Schwestern angeredet, obwohl die allermeisten überhaupt keine Brüder und Schwestern sind. Das schafft Verwirrung. Weil wie kannst du deinen Brüdern und Schwestern sagen, sie sollen sich jetzt bekehren? Sagen, wieso, du hast doch gerade mir bescheinigt und hier ist überhaupt mein Papier. Ich bin doch schon längst dabei. Verwirrung kommt, wenn wir nicht dem nachfolgen, der die Wahrheit ist. Und so könnten wir so viele andere Beispiele einfach bringen. Das Leben wird einfach werden, aber wir werden auch ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, wenn wir uns auf Gott einstellen und sagen, Gott, du bist Gott. Ich nenne die Dinge so, wie du sie nennst. Ich nenne die Sünde Sünde, ich nenne die Gemeinde Gemeinde und was nicht Gemeinde ist, nenne ich nicht Gemeinde. Und so weiter und so weiter. Und wir sind hingegeben an die Wahrheit. Nicht nur in einer theoretischen Weise, dass wir die richtigen Dogmen festhalten, sondern dass wir sagen, im Alltag sind diese Maßstäbe gültig. Das bedeutet, oder das ist, was es heißt, zu bleiben im Wort, zu bleiben an der Rede des Herrn. Wir hören es, wir empfangen es und dann gehen wir wieder in unsere Aktivitäten des Alltags und wir halten fest, es bleibt in uns, was der Herr gesagt hat und unsere Hingabe und unser Amen, so sei es, ist immer noch gültig in der Situation des Alltags. Das heißt, bleiben im Wort. Bleiben in der Wahrheit. Du studierst, was sagt die Bibel Gott dort über deinen Lebensstil, zum Beispiel, wofür sind deine Augen gut, wofür darfst du deine Augen verwenden und wofür nicht. Und du hörst ein wunderbares Teaching über die Augen und dann sagst du Amen, wunderbar, gut gepredigt, danke, Pastor, ich bin echt gesegnet, danke. Und dann gehst du nach Hause und das Teaching hast du irgendwo in der Gemeinde verlassen. Irgendwo zurückgelassen. Und du sitzt vor dem Fernseher und du schaust dir Dinge an, die gerade in der Predigt erklärt worden sind, dass sie nicht für Kinder Gottes sind. Das heißt, wir bleiben nicht in der Wahrheit. Wenn ich bleibe in der Wahrheit, dann habe ich die Predigt mit nach Hause genommen und das lebt in mir. Ich habe mich hingegeben, ich habe gesagt, so will ich leben. Und der Heilige Geist darf mich ermahnen, darf mich erinnern. darf mich unruhig machen, wenn ich anfange, diese Hingabe zu brechen oder in Frage zu stellen. Und wenn ich so wach lebe, bete und wache, und dann kommen irgendwelche Dinge, die gegen die Ordnung Gottes sind, Bosheit, Gewalt, Blut, Sex, Blood and Crime und all dieses ganze Zeugs, dann funktioniert dieser Muskel. Und er macht Schnipp und du landest in deiner Sportschau oder was weiß ich wo, beim Wetterbericht oder irgendwo. Aber wenn wir uns nicht hingeben der Wahrheit, wenn wir sagen, ja, schön gepredigt, stimmt, steht in der Bibel, sogar in meiner auch, aber dann gehen wir nach Hause und wir leben nach anderen Maßstäben. Und das war jetzt mit den Augen nur ein Beispiel. Du kannst auch dein Portemonnaie nehmen oder deinen Mund nehmen oder irgendetwas anderes. Ja? Da sind klare Vorgaben Gottes, klare Ordnungen Gottes, wie ein Kind Gottes lebt. Und zu bleiben in der Wahrheit bedeutet, ich halte fest am Wort. Und ich habe mich hingegeben, das Wort zu leben. Ich werde mit meinem Leben beweisen, dass diese Anweisungen gut sind. Ich habe in der Seelsorge, früher habe ich viel Seelsorge gemacht, ich habe Leute getroffen, die wollen beweisen, dass dieses Buch nicht funktioniert. Aber sie wollen Seelsorge. Und sie sagen, das habe ich alles schon gemacht und das habe ich alles gemacht und das habe ich alles. Bei mir funktioniert es nicht. Bei mir müssen irgendwelche anderen tiefergründigen Geschichten sein und ihr seid alle noch nicht geistig genug, das zu entdecken. Und sie kommen zum Seelsorger, so wie andere zum Zahnarzt gehen. Ja? Gehen dahin, machen den Mund auf und lassen den Spezialisten jetzt mal wirken. Das ist nicht Seelsorge, ihr Lieben. Seelsorge ist, wir ermutigen Menschen, Schritte des Gehorsams zu gehen. Das ist Seelsorge. Und eine Seelsorge, die getrennt von deiner Verantwortung irgendwas aufdeckt aus deiner Vergangenheit. Hüte dich vor diesem Zeug. Hüte dich davor. Da kommst du dann aus der Seelsorge und dann weißt du, dass du nicht einer bist, sondern du hast noch 75 andere abgespaltene Persönlichkeiten in dir. Ja, dann bist du aber auch schlau. Toll. Da kannst du andere Leute beeindrucken. Ja, weißt du, die Sachen sind sehr kompliziert. Ist nicht so einfach bei mir, nein, nein. Seelsorge im Neuen Testament ist total einfach. Lerne einen Lebensstil in der Hingabe an die Wahrheit. Und deine Heilung ist unvermeidlich. Das ist Seelsorge. Wir tun das Wort und Gott bestätigt sein Wort und Gott steht zu seinem Wort. Und viele Leute wollen, dass man an ihrer Seele rumschraubt und rumdoktort, aber sie wollen nicht Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Und irgendwer anders ist schuld, der Teufel oder die Freimaurer oder die Eltern haben dich zu früh auf den Topf gesetzt oder irgendwelche Dinge. Oder schon im vorgeburtlichen Stadium hat es schon irgendwelche tiefen, traumatischen Ereignisse gegeben und so weiter. Und das wird dann alles auch noch mit Geistesgaben aufgedeckt. Hütet euch vor solchem Unsinn, ist mein Rat. Ich kenne Leute, die gehen seit Jahren durch solche Art von Seelsorge und sie werden immer kränker und immer kaputter. Immer kaputter. Aber wenn wir tun, was das Wort sagt, dann ist Gott da und dann hilft Gott und dann steht er dazu. So, lass uns ein bisschen weitergehen. Man könnte noch viel sagen über die Wahrheit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Oh, wie wichtig ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist die Lehre und das Erleben. Christus ist meine Gerechtigkeit. Ich werde nicht gerecht durch meine Bemühungen. Wie viele Menschen verlassen sich auf ihre Bemühungen? Und die reichen nie aus. Und als Folge davon sind sie chronisch unter Verdammnis. Sie sind chronisch irgendwie abgelehnt und chronisch irgendwie nicht in Verbindung mit Gott. Und das Angesicht Gottes scheint nicht über ihnen. Weil sie immer im Minus sind und sie hätten mehr beten sollen, sie hätten mehr Bibel lesen sollen, sie hätten mehr Zeugnis geben sollen, sie hätten sich mehr anstrengen sollen, sie hätten mehr dies und mehr jenes tun sollen. Und du musst begreifen, das will ich jetzt nicht ausführlich erklären, aber studiere das im Wort Gottes. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, gerecht zu werden. Nur zwei. Und das eine ist durch deine Werke Und das ist extrem anstrengend und extrem frustrierend und es wird niemals wirklich funktionieren. Und das andere ist, Stadtwerke, dein Vertrauen auf Christus zu setzen. Und Christus ist deine Gerechtigkeit. Du vertraust ihm, du vertraust seinem Werk auf Golgatha an und er ist deine Gerechtigkeit. Und der Vater sieht dich durch Christus. Und du hast ein freies Verhältnis zum Vater. Da sind keine Vorbehalte, keine Distanz, keine Ablehnung, kein Stress und kein, oh, ich habe wieder das nicht gemacht und ich hätte mehr das machen sollen und so weiter. Das sind alles Symptome von Menschen, die unter dem Gesetz sind. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und wir können nicht uns wehren gegen den Teufel, wenn wir nicht gerecht sind. Das ist einfach nicht möglich. Wenn wir nicht gerecht sind, wir können uns nicht wehren, weil die Hauptwaffe des Teufels gegen Gläubige ist Anklage. Und wenn du anklagbar bist, weil du im Minus bist, weil du nicht richtig gemacht hast, weil das fehlte, weil du da nicht ordentlich gemacht hast und weil du das versäumt hast, wenn du anklagbar bist, hast du keine Kühnheit mehr, gegen den Feind vorzugehen. Verstehst du das? Das ist so wichtig. Darum ist es die Gerechtigkeit Christi, die unser Brustpanzer ist. Es schützt dein Herz. Der Brustpanzer schützt deinen Körper und dein Herz. Und das ist so befreiend, immer wieder zurückzukommen zu dieser Wahrheit. Ich bin gerecht, ich bin angenommen und angenehm und alles ist in Ordnung zwischen Gott und mir, weil ich mein Vertrauen setze auf das, was Christus am Kreuz für mich getan hat. So viele Christen und speziell Kinder aus christlichen Familien, die dann also in zweiter oder dritter Generation gläubig sind, leiden unter dem Druck der Gesetzlichkeit. Und sie brauchen Offenbarung. Ich bin frei. Ich bin erlöst. Da ist keine Forderung mehr, die mich verdammt. Ich bin angenehm vor Gott. Ich darf gerade so in die Gegenwart Gottes kommen. Nicht wegen meiner Gerechtigkeit, nicht wegen meines Bravseins, weil Christus für mich alles vollbracht hat. Er ist meine Gerechtigkeit. Und wenn du dich angesprochen fühlst, und merkst, dass das irgendwas mit deinem Leben zu tun hat, dann will ich dich ermutigen, geh in das Wort Gottes, studiere Römer 3, 4 und 5, studiere diese Sachen, studiere den Galaterbrief, studiere das und dann wirst du Offenbarung bekommen und das ist so eine Befreiung. Wenn du das noch nie persönlich hautnah erlebt hast, was das bedeutet, Christus ist deine Gerechtigkeit. Ich sage dir, du wirst aufspringen und du wirst tanzen und jubeln. Nicht, weil einer steht, steh auf, tanze, juble. Sondern du wirst tanzen und jubeln. Weil die Last des Gesetzes, oh, das muss ich alles machen und das mache ich doch nur so wenig und das habe ich überhaupt nicht gemacht. Und diese ganzen Dinge, die uns drücken, fallen von dir ab und du kannst dein Haupt erheben. Du kannst wissen, du darfst Papa sagen und er sagt nicht, was wagst du dich in der Gegenwart deines heiligen Vaters so frivol zu sprechen. Sondern Gott wird dein Papa. Und das kommt aus deinem Innersten. Oh Papa, mein Papa, ich habe dich so lieb. Und ich danke dir, dass ich mich in deine Arme schmeißen kann. Und dass du mich nicht auf Distanz hältst. Und sagst, tu erst das und tu erst das. Wie, du hast heute gar nicht gebetet und jetzt willst du kommen? Jetzt willst du noch Liebe haben? Das wird ja immer schöner. Wir bekommen nicht Liebe, weil wir so brav sind. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht beten sollen. Ja? Das wollte ich damit nicht sagen. Aber wir beten nicht, damit Gott zu uns lieb ist, sondern weil er zu uns lieb ist, suchen wir seine Gegenwart und wollen ihn mehr kennenlernen und wollen ihm Raum geben, in uns zu arbeiten. Christus, unsere Gerechtigkeit. Und ohne diese Erfahrung, ohne das Leben in dieser Gerechtigkeit, ohne Freiheit von Verdammnis, kannst du nicht kühn gegen einen Teufel antreten, weil er wird dich verklagen und du schaust auf dich. Und du musst sagen, er hat recht. Und wenn du, in dem Moment, wo du auf dich schaust, kriegst du eine drüber. Aber wenn Christus unsere Gerechtigkeit ist, schauen wir nicht auf uns selber, wir schauen auf ihn. Wir sehen weg von uns selber. Wir sehen auf ihn. Und dann haben wir Frieden. Friede kommt erst, wenn der Krampf der eigenen Bemühungen aufgehört hat. so wenn dich das betrifft, geh da hinein und studiere das. Dann die Bereitschaft, die Schuhe der Bereitschaft, der Verkündigung des Evangeliums. Wir bejahen unseren Auftrag, wir leben da drin, wir beten, dass das Wort Gottes läuft, wir unterstützen, wir investieren, wir leben für das Reich Gottes, wir interessieren uns für was tut Gott in den Nationen, wir nehmen Anteil, wir beten und wir sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche du mich. Das ist ein Teil unseres Schutzes. Dann der Helm des Heils. Paulus sagt in Thessalonicher noch ein bisschen genauer, es ist der Helm der Hoffnung. Gestern am Schluss der Botschaft habe ich ein bisschen darüber gesprochen. Diese lebendige Hoffnung müssen wir kultivieren. Wir können nicht einfach unseren Verstand ungeschützt lassen und Gedanken der Hoffnungslosigkeit und der Sinnlosigkeit bemächtigen sich unser, sondern wir müssen unseren Gedanken schützen. Da ist ein Helm der Hoffnung auf das Heil. Dann ist das Wort als Schwert des Geistes. Hier ist das Wort jetzt nicht etwas, was uns schützt, sondern es ist eine Angriffswaffe. Es ist ein Schwert. Wofür braucht man ein Schwert? Um zu schlagen, zu stechen, zu hauen. Dafür brauchen wir ein Schwert. Es ist das Schwert des Geistes. Der Heilige Geist will das Schwert führen in deinen Gebeten, in den geistlichen Aktivitäten. Er will das Wort durch dich gebrauchen. Und dann ganz zum Schluss, dann, was viele vergessen oder wo sie dann schon irgendwie denken, das ist jetzt irgendwie ein anderes Thema oder das sind die Schlussworte. Beten und flehen im Geist ist eine mächtige Waffe. Beten und flehen im Geist. Und das im Geist zu beten heißt, in Sprachen zu beten. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Und dann sagt er, ich will im Geist beten und ich will auch im Verstand beten. Also ist im Geist beten das Gegenteil vom Verstand. Also ist im Geist beten nicht verständlich, in Sprachen. So kriegen wir das raus. Die Bibel erklärt sich selber. Da gibt es komplizierte theologische Erklärungen, warum Beten im Geist nicht Beten in Sprachen ist. Aber ich halte es mehr mit Paulus. Das ist mir alles viel einfacher. Und Beten im Geist ist Beten in Sprachen. Und das ist nicht nur ein Beten, das Paulus hier uns gibt als eine Waffe, sondern es ist Flehen im Geist. Was ist Flehen? Flehen, da kommt diese Komponente des Eifers Gottes und der Dringlichkeit dazu. Und viele kennen das nicht, dass der Geist Gottes durch sie betet. Und sie beten ihre Gebete und das ist gut, aber geh tiefer und suche mehr die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gib dich hin und sag, Heiliger Geist, komm, tu das, was die Bibel sagt. Du betest durch mich. Und dann fließt ein Strom von Dringlichkeit, von Verlangen, von Eifer, von Sehnsucht, fließt durch uns. Und wir merken, wie das durch uns fließt. Und wir wissen, hey, das kommt nicht von uns. Das kommt nicht von uns. Und das ist eine mächtige Waffe. Flehen, da ist die Dringlichkeit Gottes dahinter. Und im Herzen Gottes ist Dringlichkeit. Und diese Dringlichkeit soll uns beleben. Lass uns noch einmal zurückgehen zum Wort. Wir haben noch ein paar Minuten. 1. Johannes 2, 14. Und hier im zweiten Teil, Vers 14b. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben. Was war das jetzt? War das jetzt irgendwie ein Vers an die Jugendgruppe? Wenn er sagt, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben. Nein, Johannes redet hier von den geistlichen Stadien. Er redet von den Babys, dann kommen die Kleinkinder und dann kommen die jungen Männer und dann kommen die Väter. Das sind die vier grundsätzlichen Stufen des geistlichen Lebens. Und jeder hat seine Besonderheit und seinen Akzent. Und was wird von den jungen Männern gesagt? Und natürlich, das betrifft nicht nur Männer, das ist, wenn Paulus schreibt an die Brüder, ja, gehen die Schwestern dann leer aus? Nein, die sind immer damit drin. Sogar einige sagen, man sollte es besser übersetzen mit Geschwister. Und wenn Paulus von Vätern spricht, dann meint er eine Reifestufe und nicht ein männliches Wesen. Eine Reifestufe. Ja. Und vor der Vaterschaft kommen die jungen Männer. Und was ist das Merkmal der jungen Männer? Ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Das hatten wir doch schon mal. Das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Jesus hat für dich den Teufel überwunden. Jetzt gibt er dir die Waffen und ganz besonders das Wort und er sagt, jetzt lass das Wort in dir wohnen und bleibe du im Wort und sorge dafür, dass das Wort in dir bleibt und so wirst du stark werden und wenn du stark wirst, überwindest du den Bösen. Jeder einzelne Gläubige, wenn er in seine Berufung hineinkommen will, muss für sich den Bösen überwinden. Das ist nicht das, was Christus getan hat, aber du hast etwas zu tun. Du musst dich durchsetzen gegenüber einem geistlichen Widerstand. Und viele versuchen, sich behaglich einzurichten unterhalb dieses Widerstandes. Und da kannst du vielleicht irgendwie ein harmloses, nettes Christenleben führen und hast sogar hin und wieder diese Heilsgewissheit, die schimmert dann mal so durch. Aber von Berufung, dass du in das reinkommst, was Gott für dich hat und dass du wirklich Frucht bringst, davon kann keine Rede sein. Frucht kommt erst, wenn du durchbrichst durch diesen Widerstand. Da ist ein satanischer Widerstand, speziell für dich. Jemand kann dich motivieren, steh auf, nimm die Waffen, brich da durch. Aber du musst es tun. Niemand kann es für dich tun. Manche Ehemänner möchten, dass die Frau das für ihn tut. Das funktioniert nicht. Jeder tut es für sich selber. Wir werden stark und dann gehen wir in die Offensive und dann sagen wir dem Teufel, was geht und was nicht mehr geht. Und wir sagen, wir haben eine Bestimmung. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Plan. Und wir werden unser Leben nicht vergeuden mit harmlos Kirche spielen und einfach nur Sonntag für Sonntag treu kommen und den Stuhl wärmen. Wir werden unser Leben mit so etwas nicht vergeuden, sondern wir werden in unsere Berufung kommen. Das heißt nicht, dass alle einen geistlichen Dienst haben. Vielleicht bist du berufen, ein heiliggeistgesalbter Erfinder zu sein, ein Unternehmer zu sein, eine Mutter, eine Hausfrau zu sein. Was weiß ich, jeder hat verschiedene Berufungen, aber in der Kraft des Geistes. Nachdem wir den Widerstand geknackt haben, ihr seid stark. Das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Du kannst stark werden durch das Wort. Du kannst aufstehen. Du kannst alte Prägungen, alte Fantasien, alte Vorstellungen, alte Bilder hinter dir lassen. Da kann ein neues Bild kommen. Das Wort Gottes ist dazu da, dir ein klares und korrektes Bild von Gott zu geben, dir ein klares, korrektes Bild von dir selber zu geben. Und dir ein klares, korrektes Bild vom Teufel zu geben. Alle drei Bereiche müssen durch das Wort neu geformt werden oder neu gestaltet werden. Das Bild, das wir haben von Gott, von Natur her, ist verkehrt. Das Bild, das wir von uns haben, ist verkehrt. Und die Vorstellung, die wir vom Teufel haben, ist verkehrt. Und die einzige Chance, wie die Täuschung weicht und wie Klarheit kommt, ist, indem das Wort Gottes von uns reichlich aufgenommen wird und wir so lernen, mit dem Wort zu leben, dass es in uns bleibt. Dass es in uns bleibt. Gerade bevor ich hierher kam, bekam ich einen wunderbaren Brief von einer Frau. Sie erzählte, sie war sterbenskrank und dann hat sie Lehre gehört über das Wort Gottes und wie man stark wird durch das Wort Gottes und wie man Täuschungen überwindet und wie man raustritt aus alten Geschichten. Und sie hat das getan und sie hat das angewandt. Sie hatte sowieso keine andere Chance mehr. Und sie ist vollkommen wiederhergestellt und sie wollte nur sagen, das Wort funktioniert und wollte sich bedanken. Jesus sagt, Johannes 8, 31, wenn ihr an meiner Rede bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn da jemand gebunden ist von Menschenfurcht, dann weiß ich, der braucht Wahrheit. Wenn da jemand geknickt ist von Minderwertigkeit, dann weiß ich, der braucht Wahrheit. Weil das sind alles Lügen. Das sind Lügen. Aber für ihn sind das ganz reale Dinge. Und die haben eine knechtende, bindende, unterdrückende, unterjochende Wirkung. Und wenn in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist das Wort Gottes hineinkommt in uns und wir erlauben, dass es anfängt zu wohnen in uns, entfesselt es seine Kraft. Und alte Prägungen, alte Bilder, alte Vorstellungen, alte Dinge, die uns unterdrücken, fallen ab. Wenn wir entdecken, wie Gott wirklich ist, wenn wir entdecken, wer wir sind in ihm und wie er über uns denkt und wie er über uns fühlt, und wenn wir entdecken, wir haben mächtige Waffen und wir können einen gewalttätigen, bösartigen Teufel, der Millionen von Menschen drangsaliert, wir können ihn zum Rennen bringen. Halleluja. Dann beten wir nicht mehr durch diese kleinen, bescheidenen Gebetchen. Dann haben wir auch die Idee vergessen, Demut bedeutet immer schön, leise aufzutreten und unauffällig. Jesus ist nicht leise und unauffällig aufgetreten. Am Höhepunkt des Festes stand er da und rief mit lauter Stimme, wenn der dürstet, komme zu mir. Der ist nicht leise und bescheiden aufgetreten, hat gesagt, ich bin die Quelle des Lebens, komm zu mir. Die Frommen würden sagen, der weist ja auf sich selber. Der stellt ja sich in den Mittelpunkt. Ja, das hat er getan und er hatte allen Grund dazu. Und Jesus sagt, von unserem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, dann sind wir ja irgendwie eine Quelle des Segens. Ja und, wo ist dein Problem? Wir haben so verkehrte Vorstellungen, was ein demütiger Christ ist und wie der auszusehen hat. Ich kann mich erinnern, als ich ganz jung Christ war, da wurde mir der demütige Christ der Gemeinde vorgestellt. Ach du meine Güte. Ein lieber, netter, alter Opi. Ich war ganz jung Christ, ich hatte keine Ahnung. Ich habe nie irgendwie wirklich die Demut Christi gesehen, weder aus dem Wort noch mit meinen geistlichen Augen. Ich hatte keine Ahnung. Aber als dieser Mann mir vorgestellt wurde, als der demütigste Bruder in der ganzen Gemeinde, und der so mit ganz leiser Stimme so gesprochen hat. Und er schaut dann dauernd auf seine Schuhspitzen. Ich wusste eins, ich weiß nicht, was ihm fehlt, aber das, was ich da sehe, das ist nicht die Demut Christi. Niemals! Niemals! Und so viele fromme Leute, wenn sie mit einem demütigen Menschen in Berührung kommen, sagen, ist der stolz. Weil sie religiöse Klischees haben, weil sie Menschenweisheit in Haufen verschlungen haben und sie kennen Gott nicht, sie kennen nur Menschenideen über einen Gott, den es gar nicht gibt. Aber wenn wir Gott kennenlernen, dann wissen wir dürfen kühn sein, wir dürfen aufrecht gehen, wir dürfen zum Vater kommen und wir dürfen auch dem Teufel sagen, fertig jetzt, mit mir nicht. Wir widerstehen dem Teufel, indem wir an der passenden Gelegenheit zu ihm sprechen. Weiche hinter mich, es steht geschrieben. Wir sagen, was, Hilfe, ich soll zum Teufel sprechen? Oh, niemals. Wir müssen unser Denken erneuern. Und das Wort muss eine belebende, motivierende Kraft sein in uns. Und es bringt Substanz mit sich. Worte über die Liebe des Vaters bringen die Vaterliebe. Worte über die Kühnheit Christi, über Jesus, den Löwen, bringt Kühnheit mit sich. Jedes Wort enthält das, wovon es redet. Und wir müssen uns so hingeben im Wort und Zeit verbringen mit dem Wort und andere Dinge einmal ein bisschen kürzer schneiden und unsere Prioritäten neu orientieren und warten über dem Wort und den Heiligen Geist bitten, uns die Augen zu öffnen und Zeit verbringen über einem einzelnen Vers. Und dann geschieht es. Meistens nicht spektakulär, aber wenn wir zurückschauen, wir sehen, wie der Substanz wächst. Wir sehen, wie da etwas in uns ist, was vorher nicht da war. Das Wort muss bleiben in uns. Und wenn es bleibt, dann bringen wir Frucht und dann überwinden wir den Bösen. Wir überwinden den Bösen. Und so kommen wir in den Schutz Gottes hinein. Das ist der Anfang des Schutzes Gottes. Es gibt noch andere Dinge darüber zu sagen, das tun wir ein andermal, aber so viel für heute. Hat dir das was gebracht? Hat dich das erinnert und ermutigt? Und zurückgerufen zu Dingen, die du schon alle gehört hast. Ich beanspruche nicht, euch Neues zu sagen, aber ich will euch, wie sagt der Apostel, eure lautere Gesinnung wecken und euch befestigen in Wahrheit, euch befestigen in Wahrheit. Komm, dann lass uns aufstehen und lass uns diesem Gott sagen, deine Wahrheit ist Schirm und Schild und ich berge mich bei dir und ich ergreife deine Wahrheit und ich werde die Wahrheit fressen und ich werde sie in mir haben und sie wird in mir wohnen und sie wird mich stark machen und sie wird mir das Erbe geben, was mir zusteht. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns hier nicht hilflos zurückgelassen hast mit einem wütenden Teufel und wir nur irgendwie uns daran klammern müssen eines Tages, sind wir aus all dieser Bedrängnis heraus und dann werden wir bei dir sein. Nein, du hast uns hier die Waffen gegeben. Du hast uns hier Schutz gegeben. Du hast uns hier Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Macht des Feindes. Du hast uns hier Autorität gegeben, den Feind aus unserem Leben herauszujagen und zu sagen, es ist Schluss mit Bedrückung. Es ist Schluss mit Einengung. Es ist Schluss mit Unfreiheit. Es ist Schluss mit Knechtschaft. Es ist Schluss mit Lügen. Es ist Schluss mit dieser Minderwertigkeit und die sich verstecken vor Gott. Es ist Schluss mit all diesen Dingen. Wir werden stark in dem Herrn werden. Wir werden uns hingeben. Wir werden ein bisschen Ordnung und Disziplin in unser Leben hineinbringen. Wir werden das Wort nehmen und es wird in uns Wahrheit etablieren. Und die Kraft der Wahrheit wird sich ausbreiten. Und wir werden leben und stark sein und den Bösen überwinden und durchbrechen durch diese Schallmauer und hineinkommen in unsere Berufung, in den Plan Gottes. Und wir werden Frucht bringen für Jesus und nicht unser Leben einfach nur irgendwie so vergeuden. Wir danken dir für die Kraft der Wahrheit. Wir danken dir für Sieg über die Mächte der Finsternis. Wir ehren dich, Jesus, weil alles kommt von dir. Und wir wissen, dass das nichts mit uns zu tun hat. Und wir geben dir alle Ehre. Danke, Herr, für deine Hilfe. Danke und wir nehmen sie, wir bejahen sie und wir werden das ausleben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.